Bevor es gleich mit dem Podcast losgeht, kurz mal nachgefragt. Zahlt ihr eigentlich Gebühren für euer Girokonto? Ich finde ja, auf Kontoführungsgebühren kann man gut verzichten. Deshalb wird dieser Podcast auch von der Sparda Bank Hamburg präsentiert. Dort gibt's nämlich das kostenlose Gehaltskonto für 0 Euro. Mein Tipp? Jetzt mit nur wenigen Klicks online oder in der Filiale zur Sparda Bank Hamburg wechseln und Gebühren sparen. Und nun geht's los mit dem Podcast. Präsentiert von der Sparda Bank Hamburg.
HSV, wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
Pech im Spiel, Glück in den Finanzen. So könnte man die letzte Woche beim HSV zusammenfassen. Auf das dritte sieglose Zweitligaspiel in Serie folgte das dritte Millionenplus in Folge. Es gibt also mal wieder viel zu besprechen rund um den HSV. Und ja, für das Sportliche bin ich dabei, Henrik Jacobs. Und neben mir sitzt im Studio mein Finanzvorstand der Sportredaktion, Stefan Walter. Moin Stefan.
Moin Henrik, ich habe mir tatsächlich mal deine letzte Gehaltsabrechnung angeguckt und da direkt Optimierungsbedarf gesehen. Also ich denke, da können wir noch ein bisschen was machen, nach unten.
Nach unten? Oh, okay, schade. Ich dachte, du hättest noch ein paar Prämien für mich, oder?
Schauen wir mal, wie viel sportliche Expertise du diesem Podcast beisteuern kannst.
Da bin ich auch gespannt. Auf jeden Fall vertraue ich auf deine Finanzexpertise. Du hast mir neulich schon irgendwas von Leitzins und sowas erzählt, da war ich durchaus beeindruckt. Ja, habe mich jetzt mit Immobilien beschäftigt. Bin aber immer noch völlig ahnungslos. Aber ja, mal schauen, was du denn über die Bilanz des HSV und so erzählen kannst. Ich habe zwar auch selbst drüber geschrieben, aber wie das immer so ist, den ganz, ganz tiefen Einblick hat man dann ja irgendwie nicht. Diese Zahlen sind ja auch relativ ausführlich. Ich glaube, die entscheidende Zahl, die konnte ich dann auch lesen, 2,1 Millionen Euro hat der HSV Gewinn gemacht im abgelaufenen Geschäftsjahr 2023/24. Wie schon gesagt, das dritte Millionen plus in Folge. Es gab auch einen Umsatzrekord, zumindest aus den nicht sportlichen Einnahmen. Also das erste Mal überhaupt mehr als 100 Millionen eingenommen durch ja alles, was da so drumherum hinzugehört. Vor allem die Einnahmen aus den Spielen, Zuschauer, Werbeerlöse, Partner etc. Auch natürlich der Bereich Catering, Merchandising. Auch da gab es Rekordeinnahmen. Die Verbindlichkeiten sind allerdings auch leicht angestiegen. Was würdest du denn sagen, wie sind diese Zahlen insgesamt einzuordnen? Es war ja schon sehr, sehr positiv, das Feedback auf diesen Geschäftsbericht.
Also die Verbindlichkeiten selbst sind erstmal nicht weiter wild, solange die Liquidität stimmt. Das sieht auch Erik Huber so. Die Liquidität stimmt. Also um mal eine wichtige Kennziffer zu nennen, das Eigenkapital ist gestiegen von, ich meine, 42,8 auf 45 Millionen Euro. Das sind also etwas mehr als 2 Millionen mehr, also knapp 5% mal eben im Kopf überschlagen. Das ist schon in Ordnung. Zumal die Summe ja vorher auch schon für einen Zweitligisten recht okay war. Die Verbindlichkeiten sind dadurch gar nicht so entscheidend, sondern eher so die Finanzverbindlichkeiten zum Beispiel oder Nettofinanzschulden. Aber es gibt beim HSV bei allen Kostenfaktoren einen ausreichenden Gegenwert zu verzeichnen. Es gibt ja auch noch die Aussicht, dass das Darlehen von Klaus-Michael Kühne in Höhe von 30 Millionen Euro dann mit dem offiziellen Vollzug des Rechtsformwechsels sich dann auch umwandelt von Fremd in Eigenkapital. Also das wird sich dann auch nochmal entsprechend widerspiegeln in der Bilanz.
Da ging es ja um diese 30 Millionen Euro, die der HSV letztes Jahr als Darlehen dann aufgenommen hat von Klaus-Michael Kühne. Und ich glaube, der Deal war dann, sobald die Rechtsform vollzogen wird, gibt es durch diese Wandelschuldverschreibung dann quasi 30 Millionen dann auch für den HSV. Klaus-Michael Kühne bekommt dafür mehr Anteile. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen, oder?
Genau, das Geld ist auch bisher nicht ausgegeben worden. Auch nochmal eine ganz wichtige Info, das liegt weiterhin fest verzinst auf einem Festgeldkonto. Bringt tatsächlich sogar mehr Ertrag, als man an Zinsen an Herrn Kühne zahlen muss. Und es steht dann dem HSV frei zur Verfügung, wenn der Rechtsformwechsel Anfang des kommenden Jahres durch ist. Und ist auch nicht zu verwechseln mit dem 20 Millionen Euro Kredit fürs Stadion, den der HSV jetzt ja auch schon vorzeitig abbezahlt hat. Auch davon kamen 10 Millionen von Herrn Kühne. Er wollte auch diese Summe wandeln in weitere Anteile, aber da hatten die Mitglieder ihr Veto eingelegt.
Was man vielleicht sagen kann, dass ein Teil des Geldes dann dafür investiert wurde, um das Schuldscheindarlehen abzubezahlen. Also dass der Stadionkredit, der ist ja jetzt 2 Jahre tatsächlich vorher schon abbezahlt. Das Stadion ist schuldenfrei. Siehst du da einen Zusammenhang?
Every day, thousands of Comcast engineers and technologists like Leslie put people at the heart of everything they create.
With my team at Comcast, we developed the Xfinity Voice Remote and tested it to recognize different types of accents, inflections, and languages.
New movies?
Movies for kids.
Películas para las familias.
Now 40 million voice commands a day are heard by the Xfinity Voice Remote. Visit ComcastCorporation.com to learn more.
Americans are durable.
We take pride in hard work and high quality. American Giant makes durable quality clothing right here in the USA. Because what we wear reflects who we are. When you buy American Giant, you're not just wearing the best clothes money can buy. You're helping keep jobs and pride in your own backyard. Premium clothing built to last decades, like it should. Get 20% off your first order at American-Giant.com with code RIGHTHERE24.
Ja, dass das Geld dafür dann auch offenbar vorzeitig genutzt wurde, weil man es jetzt hatte und dadurch keine Zinsen mehr zahlen muss.
Ja, ist immer am Ende eine Frage, wie man da welche Summe hin und her geschoben hat. Am Ende hat der HSV ja auch nur ein Konto und es lässt sich dann auch nicht immer so klar sagen, aus welchem Geld, also aus welcher Einnahme, welche Ausgabe finanziert wurde. Klar ist nur, dass insgesamt die Finanzen stimmen und deswegen hat man sich auch im Sommer entschieden, etwas mehr finanzielles Risiko bei der Kaderplanung einzugehen, um dann eben doch den Aufstieg endlich mal zu erreichen im siebten Jahr. Klappt's, Henrik?
Ja, diese Frage haben wir früher immer unseren Gästen gestellt. Alle haben immer Ja gesagt. Ich war immer einer der großen Skeptiker und dabei bleibe ich auch weiterhin. Aber das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich diesen Club jetzt auch schon zu viele Jahre begleite. Auf jeden Fall einige Jahre und bislang immer auch bestätigt wurde mit meiner Skepsis. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Was man auf jeden Fall ja jetzt sagen kann, nochmal um auf die Bilanz zurückzukommen, dass das Volksparkstadion, so habe ich dann auch getitelt, tatsächlich eine echte Goldgrube mittlerweile ist. Dank seiner Fans, also der Hype ist wirklich ungebrochen um den HSV und um die Eintrittskarten. Aktuell ist man schon wieder auf Rekordkurs. Also man hat ja im vergangenen Jahr einen Zuschauerrekord eingestellt, der noch aus Bundesliga-Champions-League-Zeiten stammte. Also wirklich erstaunlich, dieser Ansturm an Zuschauern. Und bislang von 6 Spielen waren 5 Heimspiele ausverkauft. Und auch jetzt das kommende Spiel gegen Schalke wird natürlich wieder ausverkauft sein. Die Trikots, auch da ist man schon wieder auf Rekordkurs, also könnte man wahrscheinlich davon ausgehen, eigentlich, dass es dann auch in diesem Geschäftsjahr wieder ein Plus geben wird. Hast du da andere Infos? Ich glaube, Erik Huber hat sich da schon selbst etwas zurückhaltender geäußert.
Wahrscheinlich wird, wie so häufig in den letzten Jahren, viel davon abhängen, ob man eine Aufstiegsprämie zahlen muss, nicht nur an die Spieler, sondern auch an die Vorstände. Ich denke, damit steht und fällt das Ergebnis, ob es am Ende rot oder grün ausfällt, sprich im Plus oder Minus liegt. Ich glaube, die Merchandising- und Ticketabteilungen sorgen wirklich für enorme Einnahmen und es für den HSV ist es tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil man sich damit ein Stück weit emanzipiert von dem wichtigen TV-Geld, das die DFL verteilt. Man tritt natürlich auch dort so positionsstark auf und möchte gerne mehr Geld für Traditionsvereine, die für eine höhere Reichweite bei den TV-Sendern sorgen, erreichen. Aber man ist nicht vom Ergebnis dieser Verhandlungen abhängig, sondern man sorgt inzwischen durch seinen eigenen Apparat für ja wirklich beachtliche Einnahmen, gerade für einen Zweitligisten beachtliche Einnahmen und Jahr für Jahr da einen Rekord alleine im Merchandising-Bereich zu erzielen, zeigt eben auch die Treue der Fans. Du hast es gerade das Volksparkstadion auch als Goldgrube bezeichnet, ist glaube ich sehr treffend.
Gerade im Bereich Hospitality, VIP, Logen, da gab es nochmal richtig Zuwächse. Also der Zuschauerschnitt im Jahr davor war jetzt ja auch nicht deutlich darunter. Ich glaube, da ging es im sechsstelligen Bereich, waren das da Unterschiede. Also auch da schon ein großer Hype und jetzt hat man es nochmal geschafft, gerade so im VIP-Bereich. Natürlich, da fließt natürlich nochmal richtig Geld, auch sich zu steigern. Also finanziell läuft es wirklich richtig gut beim HSV. Erik Huber wurde ja auch vor ein paar Wochen schon mit einer Vertragsverlängerung belohnt. Wo es nicht so gut läuft, aktuell mal wieder, ist der Sport. 1-3 jetzt in Braunschweig. Ich erinnere mich, wir saßen hier vor dem Spiel noch und haben darüber philosophiert, ob es da möglicherweise eine Trainerdiskussion geben könnte, sollte der HSV in Braunschweig nicht gewinnen. Ich habe das bejaht, weil klar war, wenn der HSV in Braunschweig nicht gewinnt, wird es automatisch natürlich eine Trainerdiskussion geben. Jetzt hat der HSV krachend verloren mit 1-3, auch wenn am Ende es nochmal ein bisschen spannend wurde. Der HSV hat sich dann am Ende nochmal gewehrt, aber zwischenzeitlich war das ja wirklich dramatisch, wie der HSV sich da präsentiert hat. Da hätte es sogar noch möglicherweise höher stehen können als zwischenzeitlich dann 0-3. Deswegen natürlich gab es jetzt wieder eine Trainerdiskussion in den vergangenen Tagen. Natürlich auch bedingt durch die Punkteausbeute und auch die Art und Weise, wie der HSV gespielt hat.
88% of the work week is spent communicating, typing, talking and going back and forth on topics until everyone is on the same page. It's time for a change. It's time for Grammarly. Grammarly's AI ensures your team gets the point across the first time, eliminating misunderstandings and streamlining collaboration. It goes beyond basic grammar to help tailor writing to specific audiences. Whether that means adding an executive summary, fine-tuning tone, or cutting out jargon in just one click. 4 out of 5 professionals say Grammarly's AI boosts buy-in and moves work forward. It integrates seamlessly with over 500,000 apps and websites, is implemented in days, and is IT approved. Join over 70,000 teams and 30 million people who trust Grammarly to elevate their communication. Visit grammarly.com/enterprise to learn more. Grammarly. Enterprise Ready AI.
Und du hast die Frage am Wochenende relativ schnell beantwortet, hast recherchiert und die Frage wurde quasi beneint. Es gibt keine Trainerdiskussion. Steffen Baumgart bleibt der Trainer. Das kann sich aber natürlich von Woche zu Woche ändern. Jetzt ist natürlich vor dem Spiel gegen Schalke wieder ordentlich Druck drauf. Schalke eigentlich ein Gegner, der dem HSV traditionell eher liegt als Spiele wie gegen Braunschweig, auch wenn der HSV da in den vergangenen Jahren eigentlich gar nicht so schlecht aussah. Aber gerade diese kleinen Clubs waren ja immer die Problemspiele. Jetzt gegen Schalke zu Hause, ausverkauftes Haus. Ich bin mir relativ sicher, der HSV wird da wieder ein gutes Spiel machen. Ob er gewinnt, das werden wir dann sehen. Aber wir stellen uns vor, der HSV macht kein gutes Spiel. Glaubst du, dass dann die Trainerdiskussion wieder von vorne beginnt?
Also ganz entscheidend wird natürlich das Auftreten sein. Ich hatte jetzt in der Recherche nicht das Gefühl, dass die Zukunft von Steffen Baumgart von diesem einen Spiel abhängt, sondern ich hatte schon den Eindruck, dass die Rückendeckung für ihn im Volkspark aktuell glaubhaft vorhanden ist, dass man seinem Weg folgt, dass auch die Mannschaft noch seinem Weg folgt, dass natürlich jetzt bessere Ergebnisse eingefahren werden müssen. Ich bin auch grundsätzlich bei dir, dass Heimspiele gegen Schalke oder generell gegen größere Vereine wie den FC Schalke 04 eben nicht das Problem des HSV waren, sondern, und auch das haben wir übrigens vor ein paar Wochen nach der Pleite in Elversberg gesagt, als Stefan Kunz ja auch die Mannschaft hart kritisiert hatte, auch von den Führungsspielern mehr Verantwortung auf dem Platz gefordert hatte und dann eben auch eine Reaktion gefordert wurde im darauf folgenden Heimspiel gegen Nürnberg. Damals hatten wir schon gesagt, die Reaktion muss eigentlich gar nicht im Heimspiel gegen Nürnberg erfolgen, sondern in den vermeintlich ekligen Auswärtsspielen in Braunschweig und in Ulm.
Ich erinnere mich an diesen Satz von dir.
Ja. Jetzt hat man eins dieser Auswärtsspiele schon mal verpasst, eine Reaktion zu zeigen. Ehrlicherweise haben wir sie im Heimspiel gegen Nürnberg auch nicht gesehen. Dort haben auch viele Verstecken gespielt auf dem Platz. Trotzdem würde ich sagen, gegen Schalke, das wird sicherlich nicht das Problemspiel für den HSV werden. Ich gehe dort auch von einem Sieg aus, den die Mannschaft jetzt auch mal wieder braucht. Und trotzdem muss insgesamt eine Entwicklung zu sehen sein. Ganz wichtig ist wirklich dieses Auswärtsspiel am 14. Dezember in Ulm. Da muss es jetzt einfach einen anderen Spielverlauf geben als zuletzt in Elversberg und in Braunschweig. Und da muss dann auch Steffen Baumgart zeigen, dass er auch die Mannschaft dazu bringt, auch in diesen Spielen an ihr Leistungslimit zu führen. Denn daran muss sich dann auch der Trainer messen.
Der Trainer verfolgt natürlich auch, was oder wie um ihn herum diskutiert wird, gerade auch in sozialen Medien. Da gibt es jetzt aktuell relativ viel Kritik. Das ist aber auch nicht neu. Nach Niederlagen machen Fans da schnell dann ihren Unmut Luft. Also ich glaube, in all den Jahren unter Tim Walter, wenn man da nach Niederlagen reingeguckt hat, da kam der Trainer nie sonderlich gut weg. Aktuell, ich glaube, Tim Walter hat sowas nie gelesen, aber Steffen Baumgart, der guckt da durchaus mal rein, hat auch gestern gesagt, nach dem Testspiel gegen Enschede, du warst da, warst auch in der Runde danach dabei und hast ihn auch angesprochen auf diese Kritik der Fans. Und ja, wir können mal kurz reinhören, was er dazu gesagt hat, wie ihn das aktuell beschäftigt.
88% of the work week is spent communicating, typing, talking and going back and forth on topics until everyone is on the same page. It's time for a change. It's time for Grammarly. Grammarly's AI ensures your team gets the point across the first time, eliminating misunderstandings and streamlining collaboration. It goes beyond basic grammar to help tailor writing to specific audiences. Whether that means adding an executive summary, fine-tuning tone, or cutting out jargon in just one click. 4 out of 5 professionals say Grammarly's AI boosts buy-in and moves work forward. It integrates seamlessly with over 500,000 apps and websites, is implemented in days, and is IT approved. Join over 70,000 teams and 30 million people who trust Grammarly to elevate their communication. Visit grammarly.com/enterprise to learn more. Grammarly. Enterprise Ready AI.
Das ärgert mich. Also ich sag mal, nach dem Magdeburg-Spiel, da war die Stimmung anders und jetzt haben wir 2-3 Spiele nicht so erfolgreich gespielt. Jetzt ist die Stimmung wieder so. Wenn ich also mein Leben davon abhängig mache, was die Fans Ja, und da ist ja immer die Frage, wie viele Fans? Nein, das macht schon was mit mir, aber meine Aufgabe ist einfach, die Jungs in die Bereiche zu kriegen, in die wir unser Ziel erreichen. Und wir sind im Moment nicht von den Punkten her, sondern vom Ganzen her haben wir ein bisschen den Pfad verloren. Und meine Aufgabe ist einfach, den Weg wieder zu finden, um erfolgreich zu sein. Und mit einem Sieg bist du ganz weit oben und mit einer Niederlage, die in Hamburg ja immer ganz anders bewertet wird, noch schlimmer als woanders. Gibt's noch mehr auf die Fresse. Alles gut. Und verstehen Sie mich nicht falsch, wenn ich nicht jedes Mal hier zusammenbreche, weil die Stimmung jetzt vielleicht für den einen oder anderen wieder schwierig ist. Ich würde sagen, da ist noch eine Menge Gutes zu machen. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir das nicht alles hinbekommen. Und dann wird's wieder ungemütlich. Ich hoffe, dass wir eher in den gemütlichen Bereich kommen.
Sagte Steffen Baumgart und schniefte im ungemütlichen Volkspark. War, glaube ich, nicht so richtig angenehm, das Wetter gestern, oder?
Nee, es ging. Aber tatsächlich war er erstaunlich gelassen. Wir haben ihn ja auch schon mal kommunikativ anders erlebt in der Vergangenheit. Ich hatte schon das Gefühl, dass er auch gut vorbereitet war auf diese Frage, die natürlich kommen musste. Verstehen Sie mich nicht falsch, ist auch so ein typischer Baumgart-Satz, mit dem er seine eigene Haltung einleitet. Ich glaube, ich verstehe ihn nicht falsch an dieser Stelle und finde es tatsächlich bemerkenswert, wie ja, ruhig und besonnen er mit der Kritik an seiner Person umgeht. Und das ist, glaube ich, jetzt auch genau der richtige Weg. Denn wenn die Spieler erstmal merken, der Trainer hat Zweifel, dann ist sowieso alles vorbei.
Die Frage ist, welche Zweifel hat das Hamburger Abendblatt? Ich habe heute eine Kolumne von dir gelesen mit der Überschrift, wann ist der richtige Zeitpunkt für einen Trainerwechsel? Ja, was war denn deine Antwort eigentlich?
Tja, ist natürlich eine Frage, auf die es keine Antwort gibt so richtig. Ne? Also es gibt nun mal keine Garantie dafür.
Trau ich doch mal jetzt. Ja. Hau mal einen raus hier.
Naja, am Ende der Kolumne haue ich ja einen raus und äußere die momentan möglicherweise unpopuläre Meinung, dass man aus meiner Sicht an Steffen Baumgart festhalten sollte, weil der HSV aktuell nicht einen neuen Impuls an der Seitenlinie braucht, sondern einfach nur Siege in der aktuellen personellen Konstellation. Klar ist ja auch, es gibt nun mal keine Garantie dafür, dass alles besser wird. Weder bei der Entscheidung am Trainer festzuhalten, noch an der Entscheidung den Trainer zu wechseln. Diese Garantie gibt es nicht. Aktuell sind alle in der Pflicht, besser zu performen. Auch Steffen Baumgart muss seiner Mannschaft vielleicht einen besseren Matchplan mit auf den Weg geben als in den vergangenen Spielen. Und ganz wichtig bleibt trotzdem für Stefan Kunz, der all das im Großen und Ganzen bewerten muss, weiterhin bei der Mannschaft reinzuhören, die richtigen Zwischentöne wahrzunehmen und genau mitzukriegen, wann die Mannschaft vielleicht ihrem Trainer nicht mehr folgt. Aktuell scheint die Antwort bei ihm dahingehend zu sein, dass die Spieler überzeugt sind vom Trainer, von dem eingeschlagenen Weg. Und da müssen jetzt auch Ergebnisse her mit Steffen Baumgart.
Stefan Kunz hast du angesprochen. Es ist ja schon auffällig, wie häufig er auch beim Training ist. Und wenn man sich so umhört, er ist auch sehr häufig in der Kabine. Da fühlt er sich, glaube ich, auch am wohlsten als ehemaliger Trainer. Das ist sein Bereich. Er ist natürlich auch ein Manager mit Geschäftsstellenerfahrung. Aber ich glaube, er ist einfach auch innerlich ein Trainer, der sehr nah auch bei der Mannschaft sein will. Und das ist er auch. Und wie du es gerade schon gesagt hast, am Ende muss natürlich Stefan Kunz da reinhören in die Mannschaft. Und ich habe auch mal versucht, reinzuhören in die Mannschaft. Und so, was ich aktuell wahrnehme, ist es schon so, dass ja die Spieler der Meinung sind, dass Steffen Baumgart das eigentlich noch ganz gut macht, dass er sehr, sehr viel kommuniziert, was ja auch nicht ganz einfach ist mit diesem großen Kader. Da gibt es natürlich immer Unzufriedene. Aktuell, wenn du jetzt Manuel Farai fragen würdest nach dem Trainer, würde er jetzt wahrscheinlich in einem Interview dazu nichts sagen, aber vielleicht in einem Hintergrundgespräch etwas anderes. Der ist natürlich frustriert und findet den Trainer wahrscheinlich gerade nicht gut, weil er nicht spielt. Andere finden ihn gut, weil sie spielen. Und letztendlich ist das, denke ich, entscheidend so. Hat Baumgart noch die Rückendeckung in der Mannschaft und vor allem dann auch bei den Führungsspielern, die saßen ja auch dann nochmal zusammen nach dem Braunschweig-Spiel. Und das muss dann Stefan Kunz letztendlich bewerten, ob er die Überzeugung hat, dass es da noch stimmt. Und wenn er die irgendwann nicht mehr hat, beziehungsweise mitkriegt, da gibt es zu viele Probleme. So war es ja zum Beispiel am Ende unter Daniel Thun. Da sind ja auch Spieler hochgegangen zum Sportvorstand und haben gesagt, ich glaube, da muss was passieren. Und dann am Ende passierte ja auch was. Das scheint aktuell nicht der Fall zu sein. Und von daher bleibt Steffen Baumgart jetzt Trainer. Und wie du schon sagst, er braucht natürlich jetzt einfach Punkte. Aktuell rettet ihn mit Sicherheit noch die Tabelle. Also es sind nur wenige Punkte bis nach ganz oben. Mit einem Sieg kann man schon wieder ganz vorne dabei sein. Aber mit einer Niederlage gegen Schalke kann es auch plötzlich dann ganz anders aussehen. Und
Platz 12 im schlimmsten Fall.
Klingt wie ein
Schreckgespenst über den Volkspark, aber es ist möglich.
Am Ende darf man sich natürlich dann auch nicht von der Tabelle zu sehr leiten lassen. Ich denke, möglicherweise in der Winterpause könnte man dann nochmal neu analysieren nach Weihnachten und dann schauen, wie viele Punkte sind es dann. Und dann hat man noch genug Zeit, um möglicherweise zu reagieren oder auch nicht. Und dann mit einer Wintervorbereitung vielleicht möglicherweise einen anderen Trainer das machen zu lassen. Aber das sind natürlich noch Zukunftsfragen. Soweit sind wir nicht. Aktuell ist Steffen Baumgart Trainer und er bleibt es auch noch. Und ja, gestern im Volkspark 2-4 gegen Enschede, holländischer Erstligist, 4 Gegentore. Da könnte man mal sagen, okay, das ist auch in anderen Testspielen gegen dänische Vereine schon oft passiert. Wie war dein Eindruck, so gerade die Defensive, was ja zuletzt das große Problem beim HSV war? Gestern wurden auch 1-2 junge Spieler noch da eingesetzt. Hast du das Gefühl, die Defensive ist weiterhin das Problem?
Ja, ich glaube, man muss dieses Spiel trennen. Zweite Halbzeit kann man nicht wirklich seriös bewerten. Da war es ein Testspiel ohne viel Aussagekraft. Da waren dann auch viele junge Spieler im Einsatz, viele Spieler, die in den Pflichtspielen nicht zum Einsatz kommen werden. Und da kam vom HSV dann ehrlicherweise auch nicht mehr viel. Da standen sie auch einfach nur tief hinten drin und haben gehofft, dass sie nicht 4 Gegentore kassieren insgesamt. In der ersten Halbzeit war es recht ordentlich. Defensive stand stabil. Die beiden Youngster, Akil Kum und Bornschein, haben ihre Sache vernünftig gemacht. Akil Kum leitet blöderweise das eine Gegentor ein, aber er verteidigt da nach vorne und versucht eben auch dann auch Pluspunkte beim Trainer zu sammeln, indem er da mit vollem Einsatz reingeht. Also da hat man auch zwei Spieler gesehen, die vielleicht mal perspektivisch wichtig werden könnten. Silvan Hefti ist wieder zurück, braucht allerdings noch Zeit. Hat auch Steffen Baumgart hinterher gesagt, dass er da auch viel Führung gebraucht hat in diesem Testspiel, also noch nicht die Verantwortung übernommen hat, die man sich von ihm auch erhofft.
Wollte ich gerade sagen, eigentlich soll er ja auch ein Führungsspieler sein.
Genau, das war dementsprechend natürlich dann auch schon auch Kritik, von wegen, da hatten wir uns ein bisschen mehr erhofft jetzt auch in diesem Einsatz. Also der wird dann wahrscheinlich gegen Schalke noch nicht in die Startelf zurückkehren. Dennis Hatzikadunic braucht auf jeden Fall noch Zeit, sagte der Trainer hinterher. Lucas Perrin findet, glaube ich, immer besser rein, oder Lucas Perrin.
Ich wollte gerade sagen, wie konsequent du ihn doch noch Lucas nennst, ne?
Am Ende wird rauskommen, dass ich recht habe. Also es ist wirklich nach diesem Testspiel, in dem gerade in der zweiten Hälfte so wenig offensive Entlastung stattfand, schwierig zu sagen, dass die Defensive jetzt insgesamt wieder an Kompaktheit gewonnen hat. Aber natürlich sagt allein die Gegentorquote der vergangenen Spiele, bringt ja zum Ausdruck, dass man da ansetzen muss. Und das wird Steffen Baumgart auch machen. Er hat eine stabile Defensive als eigentlich mit das größte Ziel neben dem Aufstieg ausgegeben für die Saison. Und aktuell kassiert man sogar mehr Gegentore als in der vergangenen Saison im Schnitt. Das ist natürlich nicht der Anspruch und da wird es, denke ich, auch sichtbare Veränderungen gegen Schalke geben.
Da bin ich tatsächlich gespannt, weil wenn man jetzt sich die Dreierkette anguckt, Perrin, Schonlau, Muheim, ich würde jetzt mal sagen, klar, Schonlau hat jetzt ein ganz, ganz schlechtes Spiel gemacht, war auch nicht sein erstes schlechtes Spiel in dieser Saison, trotzdem erst der Kapitän, der Abwehrchef, genießt hohes Vertrauen bei Steffen Baumgart, also es wäre schon jetzt eine große Überraschung, wenn er den rausnimmt. Glaubst du, da gibt es andere Veränderungen? In der Dreierkette wahrscheinlich nicht, vielleicht dann auf den Flügelschienenspielerpositionen?
Genau, ich rechne nicht damit, dass es personelle Veränderungen hinten drin gibt. Ich glaube, dass es eher um die Gesamtkompaktheit der Mannschaft geht. Ich glaube, da wurde die Abwehr auch zuletzt etwas im Stich gelassen. Da muss wieder mehr vom Mittelfeld kommen, gerade auch beim Thema Balleroberung. Deswegen wurde ja Daniel Elfadli dann auch wieder eine Position nach vorne ins Mittelfeld gezogen, weil man ihn natürlich als Balleroberer braucht. Ludovic Reis hatte diese Rolle bis zu seiner Verletzung auch zumindest halbwegs vernünftig ausgefüllt. Da fehlt es zuletzt am Power im Mittelfeld. Ich glaube, das wird eher so der Key-Faktor sein gegen Schalke. Wie bringt man da wieder mehr Präsenz ins Zentrum? Auf der rechten Schiene könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Noah Katterbach jetzt vielleicht dann auch mal ein Spiel auf der Bank sitzt und man dort eine andere Option testet. Zumindest gibt es genug Optionen. Allerdings konnte sich Bakariata auch gegen Twente nicht wirklich aufdringen. Baumgart hat zuletzt seine Fitness kritisiert. Schauen wir mal.
Ich habe das Spiel nicht gesehen. Hat denn Jatta dann auch auf der Position gespielt überhaupt?
Ja, hat auf der rechten Schiene gespielt. Hat dann auch immer wieder Anweisungen von Sebastian Schonlau bekommen. Gerade im Defensivverhalten, da war der Kapitän nicht so ganz zufrieden. Ja, es wirkt tatsächlich aktuell so, als fehlt Jatta ein bisschen die Spritzigkeit. Also ich kann den Eindruck ehrlicherweise bestätigen, den auch Steffen Baumgart zuletzt hatte. Ich selbst bin immer ein Jatta-Freund und finde immer, dass er mit seiner Dynamik der Mannschaft viel geben kann. Aber von dieser Dynamik habe ich gestern auch wenig gesehen.
Steffen Baumgart wurde ja neulich auf Jatta angesprochen und sagte, er hätte ihn einmal eingewechselt und da hat er noch nichts gesehen von der Fitness. Die Kritik, die du gerade angesprochen hast, da erinnere ich mich auch, gegen Magdeburg kam er rein und es gab viele Kontersituationen, wo er irgendwie nicht in diese Sprints kam, ist dann oft irgendwie hingefallen oder lag am Boden oder weggerutscht und wenn er dann mal ein bisschen Platz hatte, dann hat er es auch nicht zu Ende gespielt. Also da war Steffen hat wohl ziemlich irritiert oder enttäuscht von dem Auftritt von Bakariatta, hat das dann auch öffentlich zum Ausdruck gebracht. Ansonsten, ja, Hefti, hast du schon gesagt, ist wieder da, könnte eine Option sein. Zahiti auch wieder da, den hat er jetzt allerdings gestern auf einer anderen Position eingesetzt. Ich glaube, da gegen Paderborn hat er ihn ja mal ausprobiert, das hat nicht so richtig gut geklappt. Und dann gibt es ja immer noch Mikkel Bronsis, also relativ viele Optionen. Oder sogar Nicolas Oliveira, der ja auch dann schon mal letztes Jahr auf der Seite gespielt hat. Was würdest du sagen, ist die wahrscheinlichste Variante?
Ja, Optionen gibt es auf jeden Fall genug. Zuletzt spielte dann einer, der eigentlich gar keine Option ist, mit Noah Katterbach als Linksfuß, sagte Steffen Baumgart sogar, dass er den eigentlich dort gar nicht eingeplant hatte. Schon kurios manchmal, wie die Kaderplanung dann doch etwas von der Praxis abweicht. Heute einen Tipp abzugeben. Also bis zum gestrigen Testspiel hätte ich sogar gewettet, dass Bakariatta von Beginn an spielen wird gegen Schalke. Nach diesem Testspiel, oh, schwierig. Ich sag trotzdem, er kriegt Jatta in einer Trainingswoche fit und dann darf er sich mal wieder beweisen von Beginn an. Also ich setze auf Jatta.
Okay. Du hast dich ja auch Anfang der Woche, ich habe ja eingangs gesagt, ich bin hier heute für den Sport zuständig, aber jetzt stelle ich dir die ganze Zeit hier sportliche Fragen. Aber du hast dich halt auch mit der Spielweise des HSV mit Zahlen von einem externen Anbieter beschäftigt. Auch sehr aufschlussreich, interessant, was da so bei rumkam. Durch diese Zahlen konnte man da jetzt eine gewisse Problematik feststellen, die der HSV aktuell hat. Ist die Spielweise das Problem? Sind es die Gegentore, die individuellen Fehler? Was ist dabei herausgekommen?
Also die Daten zeigen auf jeden Fall, dass es dem HSV an einem Plan B fehlt, dass er weiterhin Probleme hat, aus dem Spiel heraus sich Torchancen zu erspielen. Auf diese Problematik haben wir ja auch im Abendblatt seit dem Sommer hingewiesen. Allerdings spricht eben die Anzahl der geschossenen Tore auch für die Taktik von Steffen Baumgart. Und das zeigt eben auch, dass wenn der Plan A funktioniert, der Plan B gar nicht so wichtig ist. Und man muss ja wirklich sagen, dass dieses Offensivspiel sehr, sehr stringent gehalten. Baumgart setzt auf Flanken und Standards. Aber man ist eben auch sehr erfolgreich damit. Also 5 Tore nach Ecken. Ich glaube, genauso viele auch nach Flanken oder 8 Tore nach Flanken, Entschuldigung. 5 Tore nach Kontern sind es auch noch. Umschaltmomente natürlich auch weiterhin sehr wichtig in seinem Spiel. Da kommen wir schon mal zusammen auf 18 Tore. So viel haben manche Zweitligisten nicht zusammen in all ihren Offensivbemühungen erzielt. Von daher ist das, glaube ich, gar nicht so das große Problem, dass aus dem Spiel heraus wenig geht. Wichtig ist dann eben nur, dass man die Abwehr wieder kompakter gestaltet. Und der Plan von Steffen Baumgart sieht ja durchaus vor, dass der Gegner zu Torchancen kommen darf. Wichtig ist ihm nur, dass es keine hochkarätigen Torchancen sind. Und ich glaube, genau dieses Konzept ging zuletzt nicht auf. Also der HSV war dann vielleicht doch etwas zu passiv im Verteidigen.
Gegen Magdeburg hat das sehr gut geklappt.
Gegen Magdeburg klappt es sehr gut, gegen Braunschweig überhaupt nicht. Also vielleicht muss man da wieder etwas aktiver Druck ausüben, auch auf den ballführenden Spieler, damit man dann doch wieder ein paar Torschüsse weniger zulässt. Also in Braunschweig war das definitiv zu viel. Und ich habe zwischendurch auf der Tribüne sogar den Eindruck gehabt, ist das jetzt wieder Tim-Walter-Fußball? Also es war ja teilweise wirklich Wahnsinn, wie die Gegner über die linke und rechte und Außenbahn auch übers Zentrum fast über den halben Platz alleine aufs Tor zu laufen konnten. Das hatte ich unter Baumgart so noch nicht gesehen.
Und das trotz der defensiven Grundordnung mit der Dreierkette, mit dem Sechser, der sich dann immer wieder auch zwischen die Innenverteidiger fallen lässt, zu einer Fünferkette. Also der HSV ist ja geblieben jetzt auch zuletzt bei dieser etwas defensiveren Grundausrichtung im Vergleich zur letzten Saison, wo Steffen Baumgart ja auch noch eigentlich immer sehr gerne sehr hoch angelaufen ist mit seiner Mannschaft. Das hat er auch immer wieder gesagt, wir wollen hoch anlaufen. Das hört man gar nicht mehr, diesen Satz, sondern ja, wir wollen kompakt stehen. Und das war in Braunschweig überhaupt nicht der Fall. Ich glaube, da sind wir dann relativ schnell wieder so bei den Basics, oder? Wenn man sich die Abwehrleistung des HSV anguckt, natürlich waren individuelle Fehler dabei, aber am Ende geht es um Zweikämpfe und die zu gewinnen, Bälle zu erobern, sie wiederzuholen. Ich glaube, das ist aktuell das Problem beim HSV gewesen und da muss man jetzt ganz, ganz schnell sehen, dass man diese Basics wieder ins Spiel kriegt. Das war ja auch das, was Stefan Kunz kritisiert hat in Elversberg. Es wurde danach nicht besser. War Stefan Kunz eigentlich gestern auch beim Testspiel?
Nein, den habe ich tatsächlich nicht gesehen. Wobei es sein kann, dass er vom Campus aus den besseren und trockeneren Blick auf das Spielfeld hatte.
Ja, das Testspiel gegen Enschede wird jetzt wahrscheinlich aber auch keine großen Überlegungen bei Stefan Kunz hervorgerufen haben, sondern man guckt jetzt auf die nächsten Spiele und das nächste Spiel heißt Schalke. Wir haben eben schon mal kurz über Veränderungen gesprochen, also defensiv möglicherweise rechts auf der Schiene. Ansonsten vorne Selke, etwas angeschlagen gewesen jetzt, aber hat seine zwei Tore gemacht, gab auch keine Verletzungen hinzu, also der wird weiterhin vorne spielen.
Also ich habe ehrlicherweise nicht gesehen, dass er angeschlagen war, und wer Steffen Baumgart kennt, der hat ja auch mitbekommen, dass er sowieso grundsätzlich keine angeschlagenen Spieler einsetzt, von daher war ich etwas verwirrt über diesen Satz im Nachgang, aber ja, offiziell ist er angeschlagen ins Spiel gegangen.
Gut, angeschlagen kann ja vieles sein, vielleicht hat er irgendwo einen Schlag auf den Knochen bekommen und das tat etwas weh und ja, ich glaube, wenn er muskulär angeschlagen wäre, hätte er ihn mit Sicherheit nicht spielen lassen in so einem Spiel. Da hat er auch mit Robert Glatzel zuletzt sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Von daher wäre da Steffen Baumgart mit Sicherheit kein Risiko eingegangen. Gestern Marco Richter zum Beispiel war auch wieder dabei. Könntest du dir vorstellen, jetzt mit zwei Wochen Training im Volkspark, während Adam Karabetz und Emanuel Ferrei auf Länderspielreise sind, dass er da wieder seinen Platz auf der 10 erobern kann?
Hat natürlich jetzt aktuell durch die Abwesenheit der Konkurrenz die Chance, sich in den Vordergrund zu spielen. Gestern hat er eine Ecke getreten mit ähnlichem Effet wie Miro Muheim, führte dann auch gleich zum Tor. Abseits dieser Ecke habe ich aber ehrlicherweise nicht so viel von ihm gesehen. Also gegen Twente konnte er sich nicht in den Vordergrund spielen. Da war sogar Levin Öztunali, der eigentlich ja schon Vergessene und Abgeschriebene hier beim HSV, war auffälliger. Also bei Richter merkt man nach wie vor, dass er weit von seiner Topform entfernt ist. Er hat in der Bundesliga schon viel, viel, viel bessere Spiele gemacht. Ja, ihm fehlt die Bindung. Ist auch durch einen wirklich haarsträubenden Querpass im eigenen Strafraum in den Fuß des Gegners aufgefallen, also negativ aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch eine mentale Geschichte bei ihm ist, aber er ist auf jeden Fall aktuell nicht imstande, seine Topform abzurufen.
Es gab vor kurzem hier bei Twitter oder bei Instagram ein Video aus dem Training, wo er mit links ein Tor, glaube ich, aus 30 Metern macht, einen Fernschuss. Auch das sah sehr gewollt aus. Also er kann es auf jeden Fall, und Schießen ist ja auch seine eigentliche Stärke. Hat jetzt einfach auch natürlich Pech gehabt, und ich glaube auch, wenn jetzt zum Beispiel dieser Ball, der an den Pfosten ging, im letzten Heimspiel gegen Nürnberg, wenn der reingeht, dann kann sich bei ihm alles verändern. Dann ist das Selbstvertrauen da. Er braucht jetzt mal ein Tor. Deswegen bin ich gespannt, ob Steffen Baumgart nochmal versucht oder ob er vielleicht komplett überrascht. Also du hast gerade Levin Öztunali angesprochen, das wäre tatsächlich eine große Überraschung, wenn er Öztunali vielleicht gegen Schalke mal eine Chance gibt. Andererseits, vielleicht hat er letztes Jahr das Spiel gegen Schalke gesehen, erster Spieltag, das erste Spiel von Öztunali wieder für den HSV, und da hat er, glaube ich, sein erstes und auch bestes Spiel für den HSV gemacht, auch damals den Pfosten getroffen. Von daher, mal schauen. Vor kurzem hast du gesagt, dir fehlt die Fantasie, dass Moritz Heier irgendwie in die Startelf rückt. Gegen Nürnberg hat Moritz Heier gespielt, von daher. Öztunali?
Jetzt fehlt mir die Fantasie, warum Öztunali spielen sollte. Ich habe tatsächlich vorhin auch nochmal nachgeguckt, wann er zuletzt 75 Minuten gespielt hat für den HSV, weil er jetzt im Testspiel ja 75 Minuten gespielt hat. Und in der Liga war es tatsächlich das letzte und auch einzige Mal das Spiel gegen Schalke, das du gerade angesprochen hast. Lang ist her. Ich glaube trotzdem nicht, dass er gegen Schalke von Beginn an aufläuft. Da setze ich eher auf Marco Richter oder Adam Karabetz. Ich habe jetzt nicht im Kopf, wann er von der Nationalmannschaft zurückkommt, aber der hat ja unter Baumgart zuletzt recht viel Einsatzzeit bekommen. Also dem scheint er zu vertrauen.
Vielleicht ja sogar Öztunali rechte Schiene. Also das hat er auch schon ein paar Mal gespielt. Und ich glaube, da hat er auch tatsächlich so immer seine besten Spiele gemacht, wenn er mit viel Platz und in der Kontermannschaft über rechts kam. Habe ich ihn damals auch unter Stefan Kunz in der U21 eigentlich immer ganz gut gesehen. Schauen wir mal, was gegen Schalke passiert und mit welcher Aufstellung dann Baumgart überrascht. Wir melden uns auf jeden Fall vor dem Spiel nochmal wieder, und ich kündige schon mal an, wir werden dann mal wieder mit einem Gast sprechen. Ich glaube, noch haben wir keinen, oder?
War gut, dass Sie ihn schon ankündigen.
Wir werden einen finden, und es wird mit Sicherheit ein guter Gast. Und schauen wir mal, wer es dann wird. Auf jeden Fall hört ihr uns nächste Woche wieder, und bis dahin in Hamburg sagt man Tschüss. Bei uns heißt das auf Wiederhören.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
88% of the workweek is spent communicating, so it's important your team does it well. Enter Grammarly. Grammarly's AI helps teams communicate clearly the first time. It shows you how to make words resonate with your audience, helps with brainstorming, and lets you instantly create and revise drafts in just one click. Join over 70,000 teams and 30 million people who use Grammarly to move work forward. Go to grammarly.com/enterprise to learn more. Grammarly, enterprise ready AI.